27. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Die Rolle von Religionen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit stärken. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten vereinbart. Wenn Sie sich ein bisschen beeilen, dann können wir auch diese letzte Debatte zügig beginnen. Ist der Redner da? Ah, da ist er. Ich kann gerade nicht sehen. So, diesmal ist es hier die linke Seite des Hauses, die sich noch nicht so richtig verabschieden kann. Dann eröffne ich die Debatte und das Wort erhält Thomas Rachel für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 400 Mädchen konnten im Jahr 2020 in Mali vor Genitalverstümmelung bewahrt werden. Entscheidend für den Erfolg dieses Projektes war der Einbezug religiöser Akteure. In Uganda konnte in einem Projekt die Häufigkeit häuslicher Gewalt um 30% reduziert werden. Auch hierfür war die Beteiligung von Religionsgemeinschaften ausschlaggebend. Diese konkreten Beispiele zeigen, Gleichberechtigung von Frauen lässt sich in den Partnerländern deutscher Entwicklungszusammenarbeit nur mit und nicht ohne oder sogar gegen religiöse Akteure durchsetzen. Ihre Bedeutung zeigt sich auch in anderen Bereichen. In vielen Entwicklungsländern wäre Gesundheitsversorgung ohne den Beitrag der Religionsgemeinschaften undenkbar. So wurde die verheerende Ebola-Epidemie in Liberia maßgeblich durch den Beitrag christlicher und muslimischer Organisationen beendet. Sie unternahmen medizinische Aufklärungskampagnen auch in Gemeinschaften, die weder von der Regierung noch NGOs erreicht werden konnten. Während der Corona-Pandemie haben geradezu religiöse Akteure dazu beigetragen, die Akzeptanz von Impfstoffen zu erhöhen. Und auch im Bildungsbereich sind religiöse Organisationen nicht wegzudenken. Weltweit steht rund die Hälfte der Schulen in Verbindung mit religiösen Akteuren. Und auch hier gilt, gerade die Stärkung der Mädchenbildung hängt maßgeblich von der Mitwirkung religiöser Vertreter ab. In Ländern, in denen die staatliche Entwicklungszusammenarbeit aufgrund von Kriegen und Konflikten an ihre Grenzen stößt, bleiben die Religionsgemeinschaften weiterhin aktiv. Sie genießen oft größeres Vertrauen als die staatlichen Stellen. Angesichts dieser prägenden Beispiele sollte man meinen, dass die strategische Relevanz von Religion Berücksichtigung findet in der Afrika-Strategie und in der Strategie zur feministischen Entwicklungspolitik des BMZ. Aber Fehlanzeige. Die wichtige Rolle von Religion und Religionsgemeinschaften wird in beiden Strategien weitgehend ignoriert. Unabhängig davon, wie man selbst nun zur Religion steht, sollte klar sein, eine werteorientierte Entwicklungspolitik, die den einzelnen Menschen ernst nehmen möchte, muss auch seine Weltanschauung ernst nehmen. Denn für 4 von 5 Menschen weltweit haben Glauben und Religion eine zentrale Bedeutung, einen sehr hohen Stellenwert. Sie sind sinnstiftend und orientierend. Zugleich ist die Ambivalenz von Religionen nicht zu verkennen. Religiöse Autoritäten können Brandbeschleuniger oder auch Brandlöscher sein. Religionsgemeinschaften können Verfolgende, aber auch Verfolgte sein. Insofern müssen religiöse und kulturelle Realitäten in unseren Partnerländern berücksichtigt werden. Stattdessen beobachten wir in der Ampelregierung einen massiven Bedeutungsverlust von Religion. Die internationale Vorreiterrolle, die Deutschland hier noch unter Bundeskanzlerin Angela Merkel eingenommen hatte, wird vernachlässigt oder sogar komplett aufgegeben. Das ist ein großer Fehler. Sichtbar wird dies beispielsweise an der internationalen Partnerschaft für Religion und Entwicklung PART. Dieses Netzwerk wurde 2016 von Deutschland gegründet. Es verbindet 150 religiöse Organisationen, internationale Organisationen und Regierungen. Und trotz einer erfolgreichen Bilanz wird dieses Netzwerk unter der aktuellen Bundesministerin Schulze stiefmütterlich behandelt. Mittel werden gekürzt und seine Finanzierung ist nur noch Stückwerk. Ohne klares Commitment der Bundesregierung verliert Deutschland seine Vorreiterrolle und Part droht der langsame Tod. Gleichermaßen sehen wir ein fehlendes Bewusstsein für die Relevanz von Religionen im Außenministerium. Das bisherige Referat Religion und Außenpolitik wurde abgeschafft und durch ein Sammelsurium-Referat ersetzt. Die zunehmende religiöse Blindheit in unseren Auslandsvertretungen ist ein ernsthaftes Problem. Und Ihr Anspruch im Koalitionsvertrag war, den Bereich Religion und Außenpolitik zu stärken. Herausgekommen ist leider eine Schwächung. Wir als christdemokratische Fraktion fordern deshalb die Bundesregierung auf, statten Sie Part für mindestens 4 weitere Jahre mit ausreichenden Mitteln aus, stärken Sie die Religionskompetenz im Bundesentwicklungsministerium, im Außenministerium und in den Durchführungsorganisationen und beziehen Sie die religiösen Gemeinschaften vor Ort stärker ein. Denn nur so können übrigens gerade die Rechte von Mädchen und Frauen vor Ort auch gestärkt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, ohne Berücksichtigung des religiösen Kontextes ist auch Ihre selbsterklärte feministische Außen- und Entwicklungspolitik zum Scheitern verurteilt. Eine Entwicklungspolitik, die die religiöse Dimension in den Partnerländern ignoriert, sich über deren kulturelle Gegebenheiten hinwegsetzt, erscheint vielen zu Recht als neokolonial. Und das ist der falsche Ansatz. Herzlichen Dank.
Die nächste Rednerin ist Delia Türk-Nachbauer für die SPD-Fraktion.
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt muss ich zur späten Stunde doch echt mal die Union loben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass Sie uns mit Ihrem Antrag die Gelegenheit geben, über die super gute Arbeit des BMZ zu sprechen. Und ich finde es großartig. Ich finde es großartig, dass Sie für Ihren Antrag sogar ganze Textpassagen aus den Publikationen der GIZ und des BMZ übernommen haben, um genau zu stützen, dass das Ministerium schon längst genau das tut, was Sie hier fordern. Sie kommen mit Ihrem Antrag leider wie ab und an mal so ein bisschen wie die alte Fasnet daher, aber das macht überhaupt nichts. Wir sind uns nämlich gar nicht uneinig. Religion matters. Wenn sich rund 90% der Menschen auf dieser Welt irgendeiner Religion oder religiösen Tradition verbunden fühlen, dann können wir die Bedeutung und die Macht der Religion für den Erfolg der Entwicklungszusammenarbeit gar nicht außer Acht lassen. Glaube kann, wenn er nicht missbraucht wird, leider passiert das ab und an mal, zu Frieden und vor allem zur Stabilität beitragen. Dass die Bundesregierung diese Erkenntnisse berücksichtigt, sehen Sie allein schon daran, dass mein Kollege Frank Schwabe als Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religions- und Weltanschauungsfreiheit im BMZ angesiedelt ist. Erst vor wenigen Monaten wurde der 3. Bericht der Bundesregierung zur Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit veröffentlicht, der das Thema Religion und nachhaltige Entwicklung in den Mittelpunkt gerückt hat. In diesem Bericht wurde ziemlich deutlich, dass es in der EZ um eine Zusammenarbeit und Partnerschaft auf Augenhöhe geht. Und das heißt im Klartext, dass wir uns mit den religiösen Traditionen unserer Partnerländer unvoreingenommen auseinandersetzen und diese nicht in unsere eigenen Schubladen pressen. Zum Beispiel berücksichtigt das BMZ nun vermehrt auch indigene religiöse Traditionen, was dem vorhin erwähnten Bericht, wenn man ihn dann gelesen hat, ziemlich prominent zu entnehmen war. Und dieser Gedanke findet sich in Ansätzen in Ihren oder im ersten Abschnitt Ihres Antrages wieder. Doch leider verfallen Sie dann in Ihre alten Muster und gehen dann von kirchlichen Strukturen als Blaupause aus, was ich persönlich wirklich sehr schade finde. Glaube ist, wie wir Menschen auch, sehr, sehr vielfältig. Und das ist gut so, und das gilt es in der EZ auch zu berücksichtigen. Die EZ hat sich längst längst viel breiter und vielfältiger aufgestellt und geht deutlich kultursensibler vor, als es vor Jahren, vielleicht mal so wie Sie es kennen, vielleicht mal der Fall war. Und ich bin sehr froh darum. Nicht nur Studien, auch die Umsetzungspraxis zeigt, dass religiöse Akteure auf unterschiedlichste Weise dazu beitragen können, menschenrechtsbasierte und geschlechtergerechte Wertvorstellungen zu fördern. Sie wollen in Ihrem Antrag mehr Geld? Sind wir uns einig? Ich auch. Gute Nachrichten für uns. Auch ohne Ihren Antrag hat das BMZ die aktuelle Laufzeit des Sektorvorhabens bis 2025 mit einem Auftragswert von 4 Millionen Euro abgesichert. Eine Aufstockung über zusätzliche 2 Millionen Euro unter gleichzeitiger Laufzeitverlängerung mindestens ein Jahr ist vorgesehen. Ich freue mich, dass Sie um 4 Jahre verlängern wollen, verstetigen wollen. Sie gehen davon aus, dass wir noch 4 Jahre was zu sagen haben. Vielen Dank dafür. Also, liebe Union, bleiben Sie ganz entspannt und genießen Sie nachher die Nachtruhe. Vielen Dank für diesen Antrag.
Der nächste Redner ist Dietmar Friedhoff für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, das BMZ hat 2016 unter Regie des CDU-Ministers Müller ein Strategiepapier entwickelt, Religion als Partner in der Entwicklungszusammenarbeit. Dieses Papier ist Grundlage dieses Antrages. Was will die CDU-CSU? Sie möchte unter anderem das vorhandene Projekt der GEZ, Religion für nachhaltige Entwicklung, was bis Februar 2025 läuft, verlängern. Also ein einfacher Haushaltsantrag. Ich bin gespannt, ob Sie das zur Haushaltsdebatte Ende des Jahres auch einbringen. Vorab, ich bin Christ, glaube an Gott und an Jesus Christus. Glaube und Kirche trenne ich jedoch sehr sorgfältig. Mit Blick auf eine sich extrem veränderte, politisierte deutsche Regenbogenkirche in Deutschland scheint das auch geboten. Eine Kirche, die eine demokratische Partei bekämpft, die sich zu der Verfassung, der Bewahrung der Schöpfung und den christlichen Werten bekennt, also die AfD, hat ihren Auftrag verfehlt und instrumentalisiert ihre Macht. Besser wäre doch eine Kirche, die den Menschen in diesen schwierigen Zeiten Stütze ist und Antwort auf die Fragen der Zukunft gibt, ohne den eigenen Glauben zu verbiegen. So beschreibt der Antrag konsequenterweise auch die Vorteile und die Nachteile von Religion, dass sie Brückenbauer sein können, aber eben auch Brücken einreißen können. Dass Religion, wo sie Teil des Problems sind, auch Teil der Lösung sein können. Guter Ansatz. Wie steht es denn um den interreligiösen Dialog in Deutschland, wo in immer mehr Moscheen Hassprediger ganz offen auftreten und der importierte ideologische islamistische Antisemitismus sich ganz offen ausbreitet? Wo sind da Ihre Lösungsansätze, wenn es um Deutschland geht? Sollten wir nicht erst bei uns beginnen, der Welt zeigen, wie es geht? Dazu müssen wir verstehen, dass unsere Kultur und jetzt zuhören auf abendländischen christlichen Werten beruht. Und deswegen sollte es mit Ländern, in denen es Christenverfolgung gibt, grundsätzlich keine Zusammenarbeit geben. Das verstehen wir unter einer wertegeleiteten Entwicklungspolitik. Sie schreiben weiter, dass 100 religiöse Autoritäten durch Aufklärung und Dialog 400 Mädchen vor Genitalverstümmelung in Mali bewahrt haben. Zeitgleich steigt die Anzahl der Mädchen mit Genitalverstümmelung in Deutschland. Wenig thematisiert, obwohl sich die Zahl in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat. Auch ein religiöser Konflikt, der von außen nach Deutschland hineingetragen wurde. Welche Projekte wollen Sie denn zukünftig auch weiter fördern? Die klimaneutralen Moscheen in Marokko zum Beispiel, wo mit deutschen Entwicklungsgeldern Solarpaneele auf Moscheen gebaut werden und Energiesparlampen in die Leuchten geschraubt wurden. Der Imam hat dann die Aufgabe, den Gläubigen im religiösen Dialog den Klimawandel zu erklären. Gut hingegen ein GEZ-Projekt in Malawi, wo es Bücher gibt, die sich klar gegen Abtreibung aussprechen und die fundamentalen christlichen Werte beleben, wie dass es einfach nur zwei Geschlechter gibt. Eigentlich das Gegenteil von dem, was das Entwicklungsministerium sonst so propagiert. Geht doch. Alles in allem ein wichtiges Thema, welches wir im Ausschuss weiter vertiefen sollten, eventuell als öffentliche Anhörung. Fakt ist, es würde helfen, das eigene und das andere besser zu verstehen, damit Lösungen auch nachhaltig wirken können. Vielen Dank.
Und Und der nächste Redner ist Ottmar Wilhelm von Holz für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere der Unionsfraktion, lieber Herr Rachel, Sie sprechen mit Ihrem Antrag ein wichtiges Thema an. Schade, dass Ihr Antrag nur viel zu kurz greift. Es ist ja richtig, dass, wie Sie schreiben, religiöse Akteure bei Abwesenheit des Staates oder in Kriegs- und Konfliktlagen enorm wichtig sind. Ebenso stimmt es, dass Hilfswerke der evangelischen und katholischen Kirche einen wichtigen Beitrag in der Entwicklungszusammenarbeit leisten. Und ich habe großen Respekt vor all den Menschen, die aus ihrem christlichen Nächstenlieben Verständnis heraus sich für andere Menschen einsetzen. Aber es gibt übrigens viel mehr Organisationen als die christlichen. Es gibt zum Beispiel Islamic Relief, eine bedeutende große Hilfsorganisation aus der islamischen Religionsgemeinschaft, die sich zum Beispiel bei Aktion Deutschland hilft, FENRO und so weiter engagiert. Auch erkennen Sie in Ihrem Antrag die Ambivalenz von Religionen an. Religionen werden in vielen Regionen unserer Erde instrumentalisiert. So bereiten in Ghana und übrigens, Herr Rachel, auch in Uganda Freiprediger durch ihre Hetze gegen queere Menschen das Feld, um durch Gesetz verordnete Diskriminierung gesellschaftsfähig zu machen. Und beim Blick auf die Umtriebe der Evangelikalen in Brasilien oder die USA, Herr Friedhoff, das sind nicht nur die Islamisten, da geht es mir kalt den Rücken runter. Zwei der Kernprobleme von Religionen sind ihr Allmachtsanspruch und ihr Sendungsbewusstsein. Daraus resultieren leider viele Konflikte, die wir selbst dann dort haben, wo Religionen nicht zwangsläufig zur Machtabsicherung missbraucht werden. Umso bedeutender ist es, dass wir bei Projekten der Entwicklungszusammenarbeit und der Friedensarbeit die religiösen Partner identifizieren, die sich einem friedlichen Miteinander verschrieben haben. Und das geht dann weit über das hinaus, was Sie in Ihrem Antrag beschreiben. Beispiel indigene Völker. Auch Sie wurden bereits angesprochen und haben religiös begründete Rituale und Lebenswelten. Heiner Bielefeld und Volker von Bremen haben dies in ihrem Gutachten zum dritten Bericht der Bundesregierung, den die Kollegin erwähnt hat, diese Lage gut beschrieben. Indigene Spiritualität und Religionsfreiheit, Religiosität, so heißt es dort, lässt sich in der Förderpolitik eben nicht auf einen umgrenzten Sektor Religion limitieren, in dessen Rahmen partnerschaftliche Zusammenarbeit mit religiösen Akteuren und Institutionen gestaltet wird. Denn indigene Spiritualität ist in allen Lebensbereichen präsent, schreiben Sie, auch dort, wo es um vermeintlich rein technische, ökonomische oder organisatorische Fragen geht. Und das muss Folgen haben für alle Programme der Entwicklungszusammenarbeit, die die Interessen der indigenen Völker berühren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Umstände, unter denen indigene Völker weltweit christianisiert wurden, sind alles andere als zivilisiert. Und in einem Antrag über die Rolle von Religionen gehört deshalb zwingend die deutsche und europäische Kolonialvergangenheit, die Missionstätigkeit und die damit verbundenen dunklen Kapitel bis hin zu den Folgen, die noch heute wirken. Und nun, nicht zuletzt, vergessen wir auch bitte nicht die Menschen, die keine Anhänger von Religionen sind. Für sie stehen keine organisierten Gemeinschaften ein. In Deutschland haben wir die Humanistische Union, aber der Regelfall ist da weltweit anders. Es darf nicht sein, dass Menschen diskriminiert werden, weil sie sich nicht zu einem Glauben bekennen, egal zu welchem. Auch sie haben das Recht, sich frei entfalten zu können. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass wir bei diesem Thema ganz verschiedene Herangehensweisen haben. Insofern bin ich gespannt auf die Ausschussberatung, wo wir das Thema dann vertiefen können. Danke.
Till Mansmann und Nadja Stamer geben zu Protokoll, und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 170 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Und damit sind wir am Schluss.